Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie ist aktuell die Situation auf verschiedenen Campingplätzen? Nachdem es ja schon in Prahl-Just zur im Prinzip Einstellung des Betriebes gekommen ist, da man sich nicht einigen konnte, was einen Verkauf angeht, ist das nächste Problem im Wangerland. Hier war ich ja mal zu Gast auf dem Stellplatz Ostdüne. In Hoogsiel hat mir sehr gut gefallen, wollte ich dieses Frühjahr wieder buchen und es kam da zu gewissen Schwierigkeiten, auch auf der Website. Es war nicht transparent für mich, ich konnte es nicht einsehen und ich konnte nicht direkt die Ostdüne buchen. Und somit habe ich mich jetzt mal ein bisschen mit der Lage im Wangerland vertraut gemacht, habe mir die KI da zur Hilfe genommen und ein paar Informationen zusammengetragen, was ja nun einen potenziellen oder auch einen Verkauf der Plätze in Schillig und auch in Hoogsiel zur Folge hat. Hier hat man sich ja teilweise mit dem Spa verkalkuliert und muss jetzt irgendwelche Gewinne erzielen. Ja, ich habe mir die KI dabei zur Hilfe genommen und ein paar Informationen zusammengetragen, die ich euch jetzt hier nicht vorenthalten möchte. Viel Spaß beim Zuhören.
Stell dir das mal vor. Du planst diesen lang ersehnten Nordseeurlaub. Mhm. Die freie Zeit ist dick im Kalender markiert. Das Familienzelt oder halt der Wohnwagen stehen quasi schon gepackt in der Auffahrt.
Man riecht förmlich schon diese salzige Brise.
Genau. Und dann, also völlig aus dem Nichts, erfährst du, der kommunale Betreiber deines absoluten Lieblingsplatzes an der Küste ist pleite.
Insolvenz.
Insolvenz. Von heute auf morgen. Und genau dieser ja fast schon surreale Albtraum entfaltet sich gerade in der Realität im Wangerland.
Ja, das ist wirklich, also der Zusammenbruch einer kommunalen Tourismusgesellschaft in dieser Größenordnung, das ist ein strukturelles Erdbeben.
Absolut.
Wir sprechen hier nicht von so einem temporären Liquiditätsengpass, wo mal kurz das Geld fehlt. Das ist eine fundamentale Krise, die touristische DNA einer ganzen Region komplett neu schreiben wird.
Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben hier nämlich einen massiven Stapel an aktuellen Berichten, Finanzdokumenten und Analysen vor uns liegen.
Unter dem Titel Camping Wangerland 2026.
Richtig. Und unsere Mission für heute ist, wir entwirren diese harten und teilweise wirklich absurden Fakten hinter der Insolvenz der Wangerland Touristik GmbH.
Kurz die WTG.
Genau, die WTG. Wir wollen dir zeigen, wie ein einziges Bauprojekt eine ganze Gemeinde in den finanziellen Abgrund reißen konnte, warum jetzt das Tafelsilber der Region quasi verhökert wird und vor allem, was dieser drastische Wechsel von der kommunalen Verwaltung hin zu privaten Investoren für deinen nächsten Urlaub an der Nordsee bedeutet.
Ein extrem wichtiges Thema für alle, die dorthin fahren wollen.
Okay, also lass uns das mal aufschlüsseln. Meistens ist es ja so, dass Gemeinden nicht einfach an einem Dienstagmorgen aufwachen und feststellen, huch, die Kassen sind komplett leer.
Nein, das passiert selten über Nacht.
Eben, da gibt es ja immer einen Auslöser.
Ja, und der Auslöser für diese Insolvenz in Eigenverwaltung, die die WTG anmelden musste, der hat eine sehr konkrete Adresse. Und zwar das Thalasso-Meeresspa in Hooremasil.
Das berühmt-berüchtigte Spa.
Genau. Auf dem Papier war das eigentlich als das strahlende Vorzeigeprojekt der gesamten Region konzipiert. Also ein hochmodernes Wellnesszentrum direkt an der Küste.
Das sollte dann das ganze Jahr über zahlungskräftige Touristen anlocken, oder?
Exakt, das war der Plan.
Aber wenn ich mir die Zahlen hier in unseren Unterlagen so ansehe, dann war die Entspannung bei diesem Spa am Ende sehr einseitig.
Das kann man so sagen, ja.
Also ursprünglich war dieses Spa mit Baukosten von 8,8 Millionen Euro veranschlagt.
Mhm.
Am Ende sind diese Kosten dann auf rund 23 Millionen Euro explodiert.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist fast das Dreifache. Also ganz ehrlich, wie passiert so etwas? Das ist ja nicht so, als ob du beim Hausbau merkst, oh, die Fliesen im Bad sind jetzt ein bisschen teurer geworden.
Nein, das ist eine ganz andere Dimension.
Das ist ja eher so, als ob du dein Badezimmer für 8000 Euro renovieren willst und plötzlich reißt der Klempner das halbe Haus ab, die Rechnung springt auf 23.000 Euro und du musst dein Auto verkaufen, damit du nicht auf der Straße sitzt.
Ja, das ist ein ziemlich treffender Vergleich. Was hier wirklich faszinierend, aber eben auch fatal ist, hier greift oft ein psychologischer und auch politischer Mechanismus.
Okay.
In der Wirtschaft nennt man das Sunk Cost Fallacy oder auf Deutsch der versenkbare Kostentrugschluss.
Erklär das mal genauer.
Also bei kommunalen Großprojekten wird ja anfangs ein Budget beschlossen, die 8,8 Millionen.
Ja.
Wenn dann unerwartete Bauprobleme auftauchen, sei es der Baugrund ist schlecht, die Materialkosten steigen plötzlich oder es gab massive Fehlplanungen, dann ist der politische Druck, dieses Projekt trotzdem zu Ende zu bringen, einfach enorm.
Weil niemand als derjenige dastehen will, der es verbockt hat.
Ganz genau. Kein Bürgermeister und kein Geschäftsführer möchte in die Geschichtsbücher eingehen als derjenige, der eine Bauruine für 5 Millionen Euro direkt am Strand stehen lässt.
Okay, das heißt, anstatt den Stecker zu ziehen, wird einfach weiter Geld reingepumpt.
Exakt. Dann geht es von 8 auf 12 Millionen. Von 12 auf 16 Millionen.
Wahnsinn.
Und irgendwann bist du an einem Punkt, an dem das Projekt beendet werden muss, koste es, was es wolle. Weil ein Abbruch einfach politisch überhaupt nicht mehr zu verkommen ist.
Aber wie kann denn eine einzelne Tourismusgesellschaft solche Summen überhaupt stemmen? Ich meine, 23 Millionen Euro, das ist für so eine kleine Küstengemeinde doch völlig astronomisch.
Ja, und das bringt uns direkt zum Kernproblem der kommunalen Finanzierung. Das nennt sich Querverbundfinanzierung.
Querverbundfinanzierung. Okay, das musst du jetzt echt anschaulich machen.
Stell dir dieses ganze Konstrukt einfach wie einen großen Freizeitpark vor.
Okay. Ich bin im Freizeitpark.
Der Campingplatz ist in diesem Park die extrem beliebte Achterbahn. Die Leute stehen da vor Schlange und diese Achterbahn spült massiv Bargeld in die Kassen.
Mm.
Die Gemeinde nutzt aber jetzt die Gewinne von dieser Achterbahn, um das defizitäre, sehr teure, aber eben für die Region super wichtige Spaßbad am ganz anderen Ende des Parks am Laufen zu halten.
Ah, okay. Also man nimmt das Geld von den Campern, um die Verluste vom Schwimmbad auszugleichen.
Genau. Und dieses System funktioniert wunderbar. Zumindest solange die Achterbahn verlässlich Geld abwirft. Und das ist der Knackpunkt, dass Spaßbad nicht plötzlich ein komplett neues Dach braucht.
Verstehe. Das heißt, dieses Spa in Homomasil war in dem Fall ein Spaßbad, das nicht nur ein neues Dach brauchte, sondern gleich noch ein komplett neues Fundament.
Ja.
Und das hat dann mal eben die Gewinne der Achterbahn für die nächsten 20 Jahre im Voraus aufgefressen.
Präzise zusammengefasst. Wenn so ein Leuchtturmprojekt dermaßen aus dem Ruder läuft, dann saugt das quasi die gesamte Liquidität aus der Struktur ab.
Krass.
Die profitablen Bereiche, also die Campingplätze, die können dieses strukturelle Defizit von dem Neubau dann einfach nicht mehr ausgleichen. Und das ganze System bricht in sich zusammen.
So, und diese ganze Geschichte, die bekommt jetzt aber noch eine juristische Komponente, die es echt in sich hat.
Allerdings.
Laut unseren Quellen ermittelt nämlich die Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Verantwortlichen der WTG.
Mhm.
Da stehen Verdachtsmomente im Raum, wie Insolvenzverschleppung und Untreue.
Schwere Vorwürfe.
Absolut. Und ganz wichtig, bevor wir da ins Detail gehen, wir stellen uns hier natürlich auf keine Seite. Wir warten die offiziellen Ermittlungsergebnisse ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Richtig. Wir betrachten nur die Faktenlage aus den Berichten.
Genau. Aber erklär uns mal kurz den Mechanismus dahinter. Was bedeutet denn dieses Wort Insolvenzverschleppung im Alltag von so einem Unternehmen überhaupt?
Also Insolvenzverschleppung bedeutet vereinfacht gesagt, dass die Geschäftsführung die Reißleine einfach zu spät gezogen hat.
Okay.
Es gibt im deutschen Recht da wirklich klare, strikte Fristen. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist, dann muss der Geschäftsführer innerhalb von maximal 3 Wochen einen Insolvenzantrag stellen.
3 Wochen, okay.
Ja. Und tut er das nicht und bestellt stattdessen weiter fröhlich neues, teures Mobiliar für das Spa oder schließt noch neue Verträge mit Handwerkern ab.
Obwohl er genau weiß, dass kein Geld mehr da ist.
Richtig. Obwohl er intern bereits weiß, diese Rechnungen können niemals bezahlt werden. Dann macht er sich strafbar.
Wow.
Er schädigt damit ja bewusst die Gläubiger, die im guten Glauben ihre Leistungen erbringen.
Das ist ja dann so, als würde das Schiff eigentlich schon sinken.
Mhm.
Also das Wasser steht buchstäblich schon im Maschinenraum. Aber der Kapitän bucht noch mal eben schnell eine neue Liveband für den Speisesaal, anstatt endlich SOS zu funken.
Das ist eine sehr treffende Umschreibung. Und dann ist da ja noch der Vorwurf der Untreue, der ebenfalls im Raum steht.
Was hat es damit auf sich?
Da geht es darum, dass jemand seine Befugnis missbraucht. Also die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, in diesem Fall ja kommunale Steuergelder.
Ja.
Und dem Vermögensinhaber, also der Gemeinde, dadurch einen massiven Nachteil zugefügt hat. Ob das hier wirklich der Fall war, das müssen am Ende die Gerichte klären.
Klar.
Aber allein schon die Tatsache, dass so ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird, das zeigt einfach, wie absolut chaotisch diese Endphase vor der Insolvenzanmeldung gewesen sein muss.
Heftig. So, und wenn man dann plötzlich eine klaffende Lücke von zig Millionen Euro hat und der Insolvenzverwalter durch die Tür marschiert, dann schaut man zwangsläufig auf das Tafelsilber.
Das ist der nächste logische Schritt, ja.
Weil die Gemeinde muss plötzlich irgendwo diese 14 Millionen Euro finden, um die Gerichte und vor allem die Gläubiger ruhig zu stellen. Und da geraten natürlich die wertvollsten Besitztümer ins Visier.
Richtig.
Und das führt uns jetzt direkt zu den berühmten Campingplätzen der Region.
Genau. Dazu muss man wissen, die WTG befindet sich ja in einer sogenannten Insolvenz in Eigenverwaltung.
Das klingt jetzt für Laien immer so, als ob eigentlich alles ganz normal weiterläuft.
Ja, das ist ein häufiger Irrtum. Die Realität ist eine völlig andere.
Okay.
Eigenverwaltung bedeutet zwar, dass das ursprüngliche Management noch im Cockpit sitzt, aber...
Sie fliegen nicht mehr allein.
Richtig. Sie haben einen rechtlichen Co-Piloten, den gerichtlich bestellten Sachwalter. Und der schaut ihnen permanent auf die Finger.
Mhm.
Und die oberste Prämisse von diesem Co-Piloten ist eben nicht der Erhalt von schönen romantischen Urlaubserinnerungen. Seine Aufgabe ist einzig und allein die Befriedigung der Gläubiger.
Das heißt, Geld beschaffen.
Geld beschaffen. Schnell.
Und das sehen wir ja auch an den ganz konkreten Einschnitten, die jetzt schon passiert sind. Also das Hallenwellenbad in Huxiel wurde bereits geschlossen.
Ja.
Die Friesland-Therme in Homumasil, die steht zum Verkauf. Und der Campingplatz Huxiel wurde ebenfalls bereits veräußert.
Genau.
Aber der absolute Gigant, also das Kronjuwel, das jetzt ins Schaufenster gestellt wird, das ist der Campingplatz Schillig.
Schillig ist ein echtes Schwergewicht.
Wir reden hier von etwa 1500 Stellplätzen. Wer sich in dieser Campingszene ein bisschen auskennt, der weiß, das ist einer der größten, gefragtesten und auch profitabelsten Campingplätze in ganz Deutschland.
Absolut. Und der soll laut unseren Quellen jetzt komplett im Rahmen eines Bieterverfahrens verkauft werden, inklusive aller Pachtverträge, Ausstattung und dem laufenden Betrieb.
Wer da den Zuschlag bekommt, der kauft im Grunde genommen ein eigenes kleines Dorf direkt hinter dem Deich, oder?
Ja, mit einer praktisch garantierten Auslastung in der Hochsaison.
Aber warte mal, genau hier muss ich jetzt echt mal einhaken.
Mhm.
Das ergibt für mich logisch überhaupt keinen Sinn. Schillig ist doch die buchstäbliche Cash-Cow dieser Gemeinde.
Ja, auf dem Papier ist es das.
Die Anlage ist im Sommer auf den allerletzten Quadratmeter komplett ausgebucht. Warum verkauft eine klamme Kommune ihre sicherste und wahrscheinlich größte Einnahmequelle?
Das ist die große Frage, ja.
Ich meine, warum nutzt man die verlässlichen Gewinne aus Schillig nicht einfach, um diese absurden Schulden aus dem Spa-Debakel über die nächsten 15 Jahre gemütlich abzustottern?
Weil Zeit in einem Insolvenzverfahren ein Luxus ist, den du schlichtweg nicht hast.
Okay.
In einer Insolvenz geht es primär um sofortige Liquidität, Cash.
Verstehe.
Eine Cash-Cow wie Schillig generiert vielleicht ganz verlässlich eine 500.000 Euro Gewinn pro Jahr. Das ist toll. Aber eine langsame 500.000 pro Jahr bringt dir absolut gar nichts, wenn die Banken, die Handwerker und der Insolvenzverwalter heute, also jetzt, 14 Millionen Euro sehen wollen.
Ah, okay.
Die brauchen dieses Geld, um das Verfahren überhaupt aufrechtzuerhalten und um eine komplette Zerschlagung der gesamten Gesellschaft zu verhindern.
Also das heißt, langjährige Rentabilität verliert immer gegen den akuten Bedarf an Bargeld.
Exakt.
Man verkauft also quasi das Haus, in dem man mietfrei wohnt, weil man morgen ganz dringend eine massive Steuerschuld bezahlen muss.
Ein sehr gutes Bild. Der Verkauf von solchen riesigen Liegenschaften in dieser Dimension ist ein extrem harter Schnitt. Aber er ist nötig, um dieses finanzielle Ausbluten sofort zu stoppen.
Weil die einfach nicht warten können.
Genau. Die Insolvenzverwaltung muss Kapital mobilisieren, das aus dem laufenden Betrieb einfach nicht schnell genug generiert werden kann.
Okay, das ist natürlich eine echt brutale mathematische Logik.
Ist es.
Verbringt, plötzlich den Besitzer wechselt, das macht natürlich was mit den Campern.
Oh ja, das ist höchst emotional.
Was sagen denn unsere Quellen über die Stimmung vor Ort? Also wie gehen die Urlauber mit dieser ganzen Unsicherheit um?
Die Berichte zeichnen da ein sehr nuanciertes Bild von der Psychologie auf diesen Plätzen. Die allerwichtigste kurzfristige Nachricht, die massiv zur Beruhigung beigetragen hat, betrifft nämlich die nahe Zukunft.
Lass mich raten, der Betrieb geht erstmal weiter.
Genau. Die Saison 2026 läuft in Schillig ganz normal weiter.
Das hat bei vielen Dauercampern und den ganzen Saisonkunden wahrscheinlich für ein riesiges kollektives Aufatmen gesorgt.
Definitiv.
In Schillig wird die Stimmung laut den Quellen als, Zitat, verunsichert, aber geduldig beschrieben.
Mhm.
Viele Camper waren sogar regelrecht überrascht, dass das Wort Insolvenz nicht automatisch bedeutete, dass da im nächsten Frühjahr auf einmal dicke Vorhängeschlösser an den Waschhäusern hängen.
Ja, und das wirft auch ein interessantes Licht darauf, wie wenig der Endverbraucher oft über die wirkliche Mechanik von so einer Insolvenz in Eigenverwaltung weiß.
Stimmt. Man denkt ja immer sofort an Schließung.
Eben. Aber der Betrieb muss ja weitergehen, gerade um den Wert des Platzes für potenzielle Bieter hochzuhalten.
Ach so, ja klar.
Ein geschlossener, verwaister Campingplatz bringt bei einem Verkauf ja deutlich weniger Geld ein als ein voll ausgebuchter, funktionierender Betrieb, wo die Kassen klingeln.
Macht absolut Sinn. Aber die Geduld der Camper in Schillig, die speist sich natürlich vor allem aus der Hoffnung auf einen richtig guten neuen Betreiber.
Ja, und gleichzeitig ist da diese große Angst, die über allem schwebt.
Die Angst vor der Preisexplosion.
Ganz genau.
In Huxiel, wo der Verkauf ja bereits abgewickelt wurde, da ist man ja schon einen Schritt weiter.
Mhm.
Dort wird die Stimmung als hoffnungsvoll, aber kritisch zusammengefasst. Also die Leute haben laut Berichten eine extreme Sympathie für die Lage. Sie lieben die Ruhe dort am Platz.
Aber.
Aber es gibt massive Kritik an der teilweise ziemlich veralteten Infrastruktur.
Ja, und das ist ein ganz typischer Punkt. Huxiel ist ein klassisches Beispiel für diesen Investitionsstau bei kommunalen Betrieben.
Weil das Geld eben im Spaß versenkt wurde.
Richtig. Die Mittel sind durch dieses Querverbundsystem in andere Projekte geflossen, statt in neue Duschen auf dem Campingplatz.
Ah, okay.
Die Camper dort stehen nun vor dem klassischen Dilemma einer Privatisierung. Einerseits erhoffen sie sich dringend notwendige Modernisierungen.
Also, neue Sanitäranlagen, endlich mal gutes WLAN, gepflegtere Wege.
Genau. Aber andererseits wissen sie auch ganz genau, dass ein privater Investor diese Millioneninvestitionen nicht aus reiner Nächstenliebe tätigt.
Der will das Geld zurückhaben.
Und zwar mit Rendite.
So, und hier wird es jetzt wirklich interessant für dich, wenn du gebucht hast oder planst, dorthin zu fahren. Unsere Quellen geben da ein paar sehr klare Leitplanken vor.
Sehr wichtig, ja.
Erstens, prüfe bestehende Buchungen unbedingt kurz vor der Anreise noch einmal direkt beim Betreiber ab.
Um sicher zu gehen.
Zweitens, rechne mental mit Veränderungen. Und das betrifft eben nicht nur die Preise.
Nein, überhaupt nicht.
Ein neuer Betreiber kann plötzlich die Regeln für Haustiere ändern, die Aufteilung der Parzellen komplett neu strukturieren oder das Serviceangebot in den Sanitäranlagen anpassen.
Hm.
Und drittens, wenn du deine Sommerurlaube gerne langfristig planst, dann vertrau bloß nicht darauf, dass die Regeln von 2026 auch 2027 noch gelten.
Das ist ein exzellenter Rat. Wenn wir das Ganze mal in den größeren Kontext setzen. Wir beobachten hier ja wirklich den fundamentalen Wechsel von einem öffentlichen Gut hin zu einem renditegetriebenen Wirtschaftsobjekt.
Erklär das mal. Wie meinst du das?
Bisher wurde so ein Platz ja primär betrieben, um überhaupt erstmal Tourismus in die Region zu bringen.
Ja.
Die Gemeinde hat dann indirekt profitiert. Also durch Kurabgaben, durch die Kaufkraft der Touristen in den örtlichen Supermärkten und in den Restaurants.
Klar, der Camper kauft ja auch Brötchen beim Bäcker im Dorf.
Genau. Aber ein privater Investor, der jetzt vielleicht ein zweistelliges Millionenbudget für den Kauf von Schillig aufbringen muss, der hat eine völlig andere Perspektive.
Der interessiert sich nicht für den Bäcker im Dorf.
Richtig. Er muss das eingesetzte Kapital direkt auf dem Platz verzinsen. Und das bedeutet zwingend eine Optimierung der eigenen Einnahmeseite.
Das heißt also, der private Investor hat absolut nichts davon, wenn der Camper im Supermarkt im Ort einkauft.
Nichts.
Er muss den Profit aus der Platzmiete holen oder aus dem platzeigenen Shop oder vielleicht so einer neuen Premium-Parzelle in der ersten Reihe am Wasser.
Genau das ist die Logik hier.
Aber dieser Wechsel, also vom öffentlichen Versorger zum privaten Investor, der betrifft ja nicht nur die Dauercamper mit ihren festen Vorzelten. Diese Logik strahlt doch auf die gesamte Region aus.
Absolut.
Was passiert zum Beispiel mit den Wohnmobilen? Die sind ja viel flexibler unterwegs und oft nur für ein paar Nächte da.
Ja, aber diese Wohnmobilinfrastruktur steht exakt vor den gleichen Verwerfungen. Es gibt laut den Dokumenten zwar noch keine finalen Einzelentscheidungen über jeden einzelnen Wohnmobilstellplatz in der Region.
Mhm.
Also nicht so konkret wie bei den großen Campinganlagen. Aber der strategische Rückzug der WTG aus dem operativen Geschäft, der zwingt die Gemeinde Wangerland dazu, jetzt wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen.
Alles?
Ja, Betreiberverträge, Preisstrukturen, Buchungssysteme, Serviceangebote. All das wird in naher Zukunft komplett neu verhandelt werden müssen.
Man kann dieser Situation also nicht einfach entkommen, indem man das Vorzelt abbaut und sich stattdessen schnell einen Kastenwagen mietet.
Nein.
Auch da werden neue Player den Markt übernehmen.
Die Gemeinde versucht zwar parallel zu diesem ganzen Ausverkauf echt verzweifelt, grundlegende Einnahmen zu sichern und die touristische Infrastruktur zumindest rudimentär zu erhalten.
Ja.
Aber das ist ein extrem fragiles Konstrukt geworden.
Weil das Fundament fehlt.
Richtig. Wenn die starken Zugpferde wie Schillig erst einmal in privaten Händen sind, dann fehlt der Gemeinde schlichtweg der finanzielle Hebel, um kleinere, vielleicht unrentablere Stellplätze noch irgendwie quer zu finanzieren.
Also was bedeutet das alles am Ende für das Wangerland?
Mhm.
Wie kann denn eine Region, die so extrem von Nordseetourismus abhängt, diesen radikalen Umbau überstehen, ohne komplett ihre Identität zu verlieren?
Wenn man sich die strategische Einordnung dieser Krise ansieht, dann zeigt sich ganz klar, das größte Risiko für die Region und übrigens auch für dich als potenziellen Urlauber ist nicht der totale Zusammenbruch des Tourismus dort.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend.
Ja, das Wangerland verschwindet nicht einfach von der Landkarte. Die Strände bleiben, die Nordsee bleibt. Und die Nachfrage nach Erholung an der Küste, die ist strukturell völlig ungebrochen.
Was ist dann das Risiko?
Das eigentliche, sehr reale Risiko ist eine jahrelange, zähe Phase der Unsicherheit.
Mhm.
Also eine Übergangszeit, in der die alten Regeln der kommunalen Verwaltung einfach nicht mehr existieren, die neuen privaten Strukturen aber erst noch mühsam aufgebaut, getestet und etabliert werden müssen.
Das ist ja so, als würde man quasi das komplette Betriebssystem von einem großen Krankenhaus austauschen, während in den Operationssälen noch unter Volllast gearbeitet wird.
Ein sehr passendes Bild, ja.
Es wird also zwangsläufig zu Ausfällen und zu Reibungen kommen.
Definitiv. Es wird zu Service-Rucklern kommen, zu Unmut bei langjährigen Stammgästen, die plötzlich mit anonymen Investorengruppen statt mit dem bekannten, freundlichen Platzwart kommunizieren müssen.
Das stelle ich mir schwierig vor.
Ist es auch. Es wird eine Phase des Ausprobierens geben, in der die privaten Betreiber testen, wie weit sie an der Preisschraube drehen können, bevor die Auslastung am Ende wirklich sinkt.
Puh. Okay, also lass uns die Fäden für heute mal zusammenziehen.
Gerne.
Wir haben heute gesehen, wie ein einziges, völlig fehlkalkuliertes Bauprojekt, also diese krasse Kostenexplosion beim Thalasso-Meeresspa von knapp 9 auf 23 Millionen Euro, eine ganze Region in die Insolvenz getrieben hat.
Ja.
Wir haben beleuchtet, warum die juristischen Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung darauf hindeuten, dass hier von den Verantwortlichen einfach viel zu spät reagiert wurde.
Mhm.
Und wir haben verstanden, warum die Gemeinde jetzt gezwungen ist, ihre allergrößten Einnahmequellen, wie eben den Campingplatz Schillig und Huxil, meistbietend an private Investoren zu verkaufen, anstatt sie zu behalten, um langfristige Gewinne zu machen.
Genau, wegen des sofortigen Liquiditätsbedarfs. Und die wichtigste Erkenntnis für die Praxis bleibt einfach, wer für 2026 gebucht hat, der kann vorerst aufatmen. Der Betrieb auf den Plätzen ist für diese Saison auf jeden Fall gesichert.
Aber die langfristigen Spielregeln im Wangerland, die werden jetzt gerade völlig neu geschrieben. Unser Rat an dich lautet daher, bleib flexibel und vor allem wachsam.
Ja, das ist das A und O.
Verlass dich auf gar keinen Fall auf mündliche Absprachen von vor 3 Jahren. Überprüfe immer deine Bestätigungen. In dieser Übergangsphase ist Wissen wirklich dein allerbester Schutz vor bösen Überraschungen oder plötzlichen Preisschocks drüben an der Rezeption.
Absolut. Und wer die strukturellen Hintergründe kennt, also das, was wir heute besprochen haben, der kann auch die Veränderungen auf dem Platz viel besser einordnen.
Ja.
Und dann eben auch rechtzeitig Alternativen prüfen, falls die neuen Konditionen einfach nicht mehr zum eigenen Budget passen sollten.
Gut gesagt. Und bevor wir dich jetzt wieder an deine Urlaubsplanung setzen, möchten wir dir noch einen Gedanken mitgeben, der weit über das Wangerland hinausgeht.
Mhm.
Wir haben in den ganzen Berichten gesehen, wie extrem groß die Angst der Camper vor diesen unerschwinglichen Preisen ist.
Ja, das ist ein dominierendes Thema.
Und wenn selbst riesige, extrem erfolgreiche Plätze wie Schillig mit ihren 1500 Stellplätzen eine Gemeinde nicht davor bewahren können, in die Pleite zu rutschen, nur weil sie sich an anderer Stelle so komplett verkalkuliert hat, erleben wir hier denn vielleicht gerade das schleichende Ende einer ganzen Ära?
Eine berechtigte Frage.
Ist diese romantische Idee vom günstigen, kommunal geführten Natururlaub an der Küste, der für jedermann erschwinglich sein soll, offiziell tot?
Mhm.
wird Camping in Zukunft unweigerlich zu einem reinen Luxusgut, das sich ausschließlich den unerbittlichen Gesetzen der Rendite und privater Investoren unterwerfen muss? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal auf deinem Lieblingsplatz ankommst, dein Zelt auspackst und den allerersten Hering in den feuchten Boden schlägst. Das war unsere tiefgehende Analyse für heute. Danke fürs Zuhören.